Deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. So haben wir gesungen. Liebe Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Gemeinde, Vertrauen wagen. So das Thema heute. Und Vertrauen gehört schon dazu, wenn man etwa sein Auto einem anderen anvertraut. Ich habe gehört, dass selbst bei manchen Ehepaaren das so ist, dass der Mann nicht gern der Frau das Auto gibt. Vielleicht aufgrund solcher Vorkommnisse. Da sagt die Frau zu ihrem Mann: Schatz, ich glaube, das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser. Sagt er: Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich. Also ich werde das gleich mal überprüfen. Wo ist es denn, das Auto? Sie: im Pool. Tja, wem können wir vertrauen? Das hat sich damals auch das Volk Israel gefragt. Gerade hatten sie ein großes Wunder erlebt. Ein Wunder, da wurde nicht ein Auto im Pool versenkt, sondern eine ganze Armee im Roten Meer. Die ägyptischen Streitwagen des Pharao, die den Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten hinterhergejagt waren. Sie waren im Roten Meer in den Fluten umgekommen und Israel hatte es geschafft. Doch nun waren sie in der Wüste. Wie gerne hätten sie nun einen Pool gehabt, um sich zu erfrischen, um ihren Durst zu stillen. Doch bald schon war ihr Vertrauen in der glühenden Hitze der Wüste dahin geschmolzen wie Wachs im Backofen. Sie waren am Ende. Und da war nichts mehr von Vertrauen da, denn sie hatten Durst. Sie kämpften um ihr Überleben. Und wir hören nun einige Verse aus dem zweiten Buch Mose.
Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. 3 Tage lang waren sie unterwegs, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum hieß dieser Ort Mara, also Bitterkeit. Was sollen wir nun trinken? Fragten die Leute Mose vorwurfsvoll.
Erstmal bis hierhin. 3 Tage ohne Trinken, ohne einen Tropfen Wasser umherirren in der Wüste, das ist wirklich bitter. Und das stellt das Gottvertrauen auf eine harte Probe. Und offensichtlich war die Oase Mara, die sie dann erreichten, eine einzige Enttäuschung. Und sie fragten sich: Hat sich unser Navi geirrt? Ich denke, bei unserer Lebensreise, da gibt es ähnliche Situationen, wo wir einfach nicht mehr den Weg finden können, wo wir uns vorkommen wie in der Wüste, wo wir uns verirrt haben und nicht mehr weiter wissen. Für euch Konfis sind es vielleicht Zeiten in der Schule, wo ihr nicht mehr ein noch aus wisst, wo ihr euch fragt: Wie soll ich das nur schaffen? Dann kommt man sich wie in einer Wüste vor. Oder wenn ich an mein eigenes Leben denke, als ich jünger war in der Studentenzeit, da war ich mal so richtig verliebt. Und es war nur das Problem, dass das Navi von dem Mädel, in das ich verliebt war, offensichtlich einen anderen Weg zeigte, diesem Mädel. Und sie hatte überhaupt kein Interesse an mir. Ihr Weg führte nicht dorthin, wo ich es wollte. Liebeskummer, das ist ziemlich blöd. Da kam ich mir damals auch so ein bisschen vor wie in einer Wüste. Im Leben ist es wie beim Autofahren gut, wenn man ein Navi hat, dem man auch vertrauen kann. Ein Navi, das einem den richtigen Weg zeigt. Vor 2 Jahren erlebten wir bei einem Familienurlaub, wie gefährlich das sein kann, wenn man zu Unrecht seinem Navi vertraut. Wir waren in der Nähe von Dresden unterwegs, es war dunkel, war späterer Abend. Und dann wunderten wir uns ein wenig, als die Straße immer schmaler und schmaler wurde und irgendwie komisch. Es gab dann keine Straßenbeleuchtung mehr und das Navi führte uns immer diesen Weg. Wir folgten ganz brav dem Navi. Zum Glück fuhr ich langsam, denn auf einmal tauchte direkt vor uns, wie aus dem Nichts, die Elbe auf. Das gibt's doch gar nicht. Und die Straße führte direkt in den Fluss und die liebe Dame vom Navi sagte uns allen Ernstes, dem Straßenverlauf 2 Kilometer folgen. Und irgendwann entdeckten wir außerhalb des Lichtkegels unserer Scheinwerfer ein recht unscheinbares Schild, Elbfähre Pillnitz. Bei Tag wäre das sicher kein Problem gewesen. Da hätte man irgend so eine Fähre dann bekommen, hätte man ein bisschen gewartet und dann rüber. Aber in der Nacht, wenn wir das nicht gesehen hätten und ein bisschen mehr Gas gegeben hätten und wir wären mitten in der Elbe gelandet. Eine verhängnisvolle Aufforderung, dem Straßenverlauf folgen. Besser wäre es schon, es gäbe ein Navi, was wirklich alles weiß. Wenn wir das im Leben hätten, ein Navi, das unseren Lebensweg kennt, auch unsere Zukunft. Vielleicht so ein bisschen wie in dem kleinen Video, was wir uns jetzt mal anschauen wollen. Da haben die Jungs von Verstehen Sie Spaß sich was ausgedacht. Ein ganz besonderes Navi. Wir gucken da mal einen Augenblick hinein. Wenn es so etwas gäbe, ein Navi, was einfach alles weiß. Ich denke, im Leben gibt es tatsächlich so etwas, denn wenn Gott selber unser Navi ist, er weiß wirklich alles. Er kennt unsere Zukunft, er kennt unseren Weg. Schade nur, dass er nicht so akustisch zu uns redet, zumindest höchstens ganz, ganz selten. Da gibt es Menschen, die sowas mal erlebt haben, dass wir seine Stimme im Alltag oft nur schwer erkennen können. Aber immerhin, wir haben die Bibel und darin können wir doch auch schon die Stimme Gottes, die Stimme Jesu hören.
In dem Psalm, da gibt es so einen wichtigen Vers, den ihr auswendig lernen solltet. Da heißt es, dass Gottes Wort auch sowas wie Navi ist. Vielleicht kein Navi, vielleicht auch eher ein Licht für unseren Weg. Welchen Vers meine ich wohl?
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg.
Sehr gut. Und wo steht der Vers?
Psalm 119, 105.
Perfekt.
Was für ein wunderbarer Vergleich. Das Wort Gottes als Navi, als Licht für unseren Weg, was uns den Weg zeigt. Doch die Geschichte von Mose, sie zeigt uns, auch wenn wir auf Gott vertrauen, auch wenn wir mit ihm gehen und auf sein Wort, also auf das Navi der Bibel hören, heißt das nicht, dass im Leben alles glatt geht. Heißt das nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Wir haben das ja eben in dieser Geschichte gehört. Da kommen die nun zu der Oase und sind erstmal enttäuscht. Ja, es gibt auch Enttäuschungen im Glauben. Sie sind enttäuscht, weil das Wasser bitter ist. Aber die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung.
Mose fleht den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigt ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar.
Seltsam. Also es war nicht einfach so ein Wunder mit Fingerschnipsen und plopp ist das Wasser wieder gesund. Nein, ein Stück Holz sollte hineingeworfen werden und Mose tat das. Es gibt in der Tat verschiedene Arten von Baumrinden und auch Blätter, die haben die Fähigkeit, Salze in einem Wasser zu absorbieren und so das Wasser genießbar zu machen. Wie auch immer dieses Wunder passiert ist, was entscheidend ist, Gott lässt sein Volk nicht hängen. Gott lässt sie nicht im Stich in der Not, sondern er hilft. Warum? Weil er sein Volk so unendlich lieb hat, ganz von Herzen lieb hat.
Später hat Jesaja das nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, wie wertvoll, Moritz meldet sich schon, wie wertvoll Gott sein Volk ist. Das ist heute natürlich immer noch so, aber welchen Vers meine ich dazu wohl?
So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker opfere, nur um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe.
Ja, das ist etwas ausführlicher sogar, als wir es gelernt haben. Das ist so, wie es bei euch in der Übersetzung komplett steht. Da ist von anderen Völkern auch die Rede. Wir haben es noch ein bisschen kompakter. Also, wer kann noch eine andere Fassung von diesem Vers sagen? Und dann ist er auch verständlicher für unser eigenes Leben, denn das gilt auch uns.
Gott sagt, du bist in meinen Augen so wertvoll und herrlich und ich habe dich lieb.
Ja, was für eine Aussage. Gott sagt, du bist in meinen Augen so wertvoll, so kostbar, so herrlich und ich habe dich lieb. Und das erfährt das Volk Israel dort an diesem bitteren Wasser, wie auf überraschende Weise Gott eingreift in ihre Situation. Wie das Wasser wieder genießbar wird und ihr Durst gestillt wird. Und sie merken, es lohnt sich also doch, auf Gott zu vertrauen, gegen allen Augenschein. Es sind manchmal die ganz kleinen, überraschenden Wendungen im Alltag, durch die uns Gott nahe kommt. Es sind nicht immer die gewaltigen Wunder, dass sich das Meer teilt oder so. Nein, es können ganz alltägliche Erlebnisse sein. Ich erinnere mich an meine Grundschulzeit. Es war eigentlich eine Banalität. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte meinen Turnbeutel vergessen. Und es war Sportunterricht. Und eigentlich nichts Schlimmes, aber ich fand das richtig doof, weil der Lehrer immer sehr geschimpft hat, wenn man da seine Sportsachen nicht dabei hatte. Und ich habe einfach gebetet. Ich habe gebetet, Gott, ich habe zwar keine Ahnung, wie ich hier aus dieser peinlichen Nummer rauskomme, aber dir fällt bestimmt was ein. Und es ist, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, schon erstaunlich, wie Gott offensichtlich Mitleid hatte mit diesem kleinen, vergesslichen Gero. Der große Gott hat Zeit für so eine kleine, unwichtige, kindliche Bitte. Denn plötzlich ging die Tür auf im Unterricht und ein Lehrer kam herein und sagte, ach übrigens, in eurer Klasse fällt heute der Sportunterricht aus. Der Lehrer ist krank. So kann Gott ganz kindliche Gebete erhören. Also ich hatte da nichts dagegen, dass an dem Tag kein Sportunterricht war. Ich weiß, es gibt viel gewichtigere Probleme auf der Welt. Und ich habe es auch schon erlebt, auch das weiß ich, dass Gebete nicht immer erhört werden. Dass man manchmal auch enttäuscht ist, weil es nicht so kommt, wie man es sich gewünscht hätte. Aber für mich als kleinen Jungen damals war diese kleine Gebetserhörung ein großes Wunder und eine echte Glaubensstärkung. Und ich denke, dass wir oft im Alltag solche Dinge erleben können. Solche Wunder im Alltag. Samuel Harfst hat dazu ein Lied geschrieben, das bringt das wunderbar zum Ausdruck. Und der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde. Wir wollen einfach zur Auflockerung mal dieses Lied singen gemeinsam. Ihr Konfis kennt es, glaube ich, ganz gut, singt immer richtig kräftig und die Eltern versuchen so ein bisschen mitzubrummeln.
Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Als falsch erweist, deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst, an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag tut er. Tag. legst du dein Leben hin, gib dir deinem Leben Sinn und mach dein Leben keinen Sinn. Leg ihm dein Leben hin. Was wird ein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein. Lebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag.
Israel, das lernt, Vertrauen zu wagen. Sie haben gemerkt, dass Gott sie umgibt und das von allen Seiten. Jetzt meldet sich noch keiner. Wer von euch kann sich vorstellen, in welchem Psalm es sich handelt?
Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Sehr gut. Und wo steht er?
Psalm 139, 1 und 5.
Perfekt.
Das hat Israel erlebt. Von allen Seiten umgibst du mich. Das können wir heute auch erleben. Die Israeliten, die merken, Gott führt sie. Wir können ihm vertrauen. Er führt uns eigentlich so, wie ein guter Hirte seine Schafe führt. Jahrhunderte später hat dann David, auch einer aus dem Volk Israel, diese Erfahrung in einen ganz berühmten Psalm gelegt, wo er Gott als Hirten beschreibt. Ganz schwer, welchen Psalm meine ich wohl?
Psalm 23.
Und dieser wichtige Psalm, den bestimmt auch viele Eltern und mit Sicherheit alle Großeltern noch kennen, wahrscheinlich sogar auswendig kennen. Dieser Psalm, wir wollen ihn von euch mal hören und wir machen es wie vorhin beim Glaubensbekenntnis immer so Zeile für Zeile, Vers für Vers und machen es einfach aber so der Reihe nach durch, dass es ein bisschen zügig geht.
Mein Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue.
Und führet mich zum frischen Wasser.
Er quicket meine Seele.
Und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal?
Fürchte ich kein Unglück?
Denn du bist bei mir.
Dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherziges werden mir folgen mein Leben lang.
Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Ja, vielen Dank. Was für ein Trost. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Da ist ein Hirte, der meinen Weg kennt und der ihn nicht nur kennt, sondern der ihn mitgeht, der bei mir ist. Und so hat sich Jesus Christus auch selber bezeichnet. Er hat gesagt, ja, ich bin dieser Hirte. Und dazu gibt es auch ein wichtiges Wort von Jesus aus dem Johannesevangelium. Na, Jesus sagt?
Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand kann, niemand wird sie mir reißen aus, wird sie mir aus meiner Hand reißen.
Super. Vielen Dank. Wo steht das?
Johannes 10 und 11, Vers 4. Nee, Johannes 10, Vers. Nee, Johannes 10 und 11, Vers 24.
Okay, Johannes 10, Vers 11 und 27. Genau, so war es noch.
Jesus stellt sich uns vor und oft macht er das mit diesen Sätzen, wo er am Anfang sagt, ich bin. Fallen euch da noch mehr Sätze zu ein?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Und wo steht der Vers?
Johannes 14, Vers 6.
Dankeschön. Noch mehr von diesen Ich-Bin-Sätzen?
Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben.
Wer weiß denn, wo dieser Vers steht?
Johannes 8, Vers 12.
Mauritz und Patrick und Christoph kennen noch ein Ich-Bin-Wort.
Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wird nie wieder hungern.
Und wo steht's? Jemand eine Ahnung?
Wie ging es nun weiter mit der Reise von Mose und den Israeliten? Wir haben jetzt einige Verse gehört von Jesus, ich bin, was er alles ist. Ich bin das Licht, ich bin der Hirte, ich bin der Weg. Aber wo war der Weg für Israel? Gott führte sie tatsächlich weiter durch die Wüste und es war noch eine lange Zeit, ein langer Weg, insgesamt 40 Jahre. Aber zunächst ging es zum Berg Sinai und da gab er ihnen etwas mit auf den Weg und das passt auch gut in unser Bild, in unseren Vergleich mit der Autofahrt. Denn was Gott den Menschen mit auf den Weg gab, das war so etwas wie Wegweiser. Wie so Schilder, Verkehrsschilder, die uns den Weg zeigen für unser Leben, wie wir den guten Weg finden können. Was könnte das sein? Was in der Bibel ist wie so Wegweiser? Ja, es war ein bisschen leise, aber wir haben es gehört, die 10 Gebote. Und jetzt ganz zackig mal der Reihe weg, die 10 Gebote, jeder eins, was fällt euch ein?
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht töten, ja, weiter.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen.
Du sollst sie stehlen.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Du sollst dich begehren deines nächsten Haus.
Du sollst Muttern und Vatern ehren.
Du sollst dir kein Gottesbild machen, das du anbetest und dem du dienst.
Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deines Nächsten.
Du sollst dich begehren deines Nächsten Hab und Gut.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Ich glaube, jetzt haben wir sie alle 10. Ihr habt es so ein bisschen spannend gemacht, habt die Reihenfolge etwas freigestaltet. Das ist auch in Ordnung. Aber das wäre schon noch interessant, womit überhaupt die 10 Gebote losgehen. was ganz am Anfang steht, und das ist nämlich etwas anderes als all die anderen Gebote. Womit geht es los?
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Ja, das ist das erste Gebot, aber es ist nicht der erste Satz. Also ist aber richtig, Jona. Was ist der Anfang?
Ich bin der Herr, dein Gott.
Ja, und das ist so wichtig. Es geht erstmal los mit einer Zusage. Bevor die Gebote, bevor die Wegweiser kommen, stellt Gott sich vor und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, ich bin für dich da. Ich gehe mit dir durch dein Leben. Und weil das so ist, weil ich dich lieb habe, deswegen sind die Gebote etwas Gutes für dich. Keine Einschränkungen, keine Spaßverderbungen, sondern ich möchte dich begleiten. Ich möchte, dass dein Leben gelingt. Nur, wenn wir ehrlich sind, oft genug übersehen wir sie im Alltag. Oft genug fahren wir doch unseren eigenen Weg und dann verfahren wir uns, landen in Sackgassen. Und so manches Mal bereuen wir unsere eigenen Entscheidungen und Verhaltensweisen im Nachhinein bitter. Bitter? Bitter war das Wasser in Mara. Bitter ist auch mancher Fehler in unserem Leben. Bitter ist es, wenn wir ohne Gott leben wollen. Aber damals wurde das bittere Wasser verändert durch ein Stück Holz. Und genauso kann es in unserem Leben auch werden, durch ein Stück Holz. Nämlich durch das Holz des Kreuzes Jesu. Weil er für uns am Kreuz gestorben ist, deswegen kann er uns vergeben. Deswegen kann er uns helfen, uns heilen, das, was bitter geworden ist in uns oder wo wir selber verbittert geworden sind. Nur das heilende Holz damals, das musste schon rein in das Wasser, in das Bitterwasser. Sonst hätte es seine heilende Kraft nicht zeigen können. Und so muss Jesus auch rein in unser Leben hinein, dass wir ihn einladen. Wenn wir also schon mal beim Autofahren sind im Vergleich, dann nehmen wir ihn doch einfach mit in unser Auto des Lebens. Aber nicht nur als Anhalter, auch nicht nur als Beifahrer, sondern wir überlassen ihm am besten doch gleich das Steuer unseres Lebens. Er führt euch Konfis, einen jeden von euch, einen guten Weg und zu einem guten Ziel und auch jedem von uns zeigt er dieses Ziel, wenn wir ihm vertrauen. Vertrauen wagen. So war heute unser Thema. Zum Abschluss. Es ist manchmal hilfreich, so eine kleine Eselsbrücke zu haben, um sich was merken zu können. Wie könnten wir uns das merken? Vielleicht helfen uns die Buchstaben. Die Buchstaben einer Automarke dabei. Es ist eine Automarke, die gerade darum kämpft, wieder Vertrauen zu gewinnen. Vertrauen wagen. Nehmen wir doch die ersten beiden Buchstaben davon und dann sehen wir dieses bekannte Emblem. Und ich lade euch ein und Sie ein, immer wenn ihr mal dieses Emblem irgendwo seht, diese beiden Buchstaben, V und W. Dann erinnert euch an diesen Gottesdienst. Vertrauen wagen. Amen. Wir singen das Lied, was die ganzen Ich-Bin-Worte, die ihr eben aufgezählt habt, die Ich-Bin-Worte Jesu, dieses Lied fasst diese Worte zusammen. Ich bin der Weg. One Way heißt dieses Lied. Wir legen unser Leben Jesu zu Füßen und das ist wie so ein Gebet, wie ein Bekenntnis. Singen wir das.